Denn darum geht es im Kern. Wie begegne ich meiner Angst vor dem Tod? Was kann ich tun, um sie zu lindern? Alle anderen Ängste sind letztlich Varianten dieser einen einzigen echten. Das schreibt Heinz Helle in seinem Roman mit dem Titel Die Überwindung der Schwerkraft. Der ältere Bruder des Ich-Erzählers, der sagt diesen Satz. Der ältere Bruder des Ich-Erzählers, der ist seit 7 Jahren tot. Er hat sich zu Tode getrunken. Nun erinnert sich der kleine Bruder an eine Nacht, in der die beiden von Kneipe zu Kneipe gezogen sind, immer auf der Suche nach dem letzten Bier und nach der Antwort auf die große Frage, ob es einen Sinn im Leben gibt. Heinz Helle, der Autor, ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Helle.
Schönen guten Tag.
Ja, Ihr Roman scheint ja fast wie fürs Domradio geschrieben. Sie stellen die Theodizee-Frage, die große Frage, die die Theologen und Philosophen seit Ewigkeiten beschäftigt. Hat das Leiden einen Sinn? Warum müssen unschuldige Kinder leiden? Das ist allerdings ein großes Gepäckstück, das Sie da schultern. Hat Ihnen das nicht Angst gemacht, so große Fragen zu stellen?
Das hat mir natürlich Angst gemacht und ich denke, das merkt man auch, wenn man den Roman liest. Gleichzeitig ließ sich das auch nicht aus der Arbeit heraushalten. Wenn man das Schreiben ernsthaft betreibt, die Erfahrung habe ich gemacht zumindest, dann drängen sich gewisse Fragen immer wieder auf. Und bei dieser Theodizee-Frage war es so, dass die in den ersten beiden Romanen nur so vorsichtig in abgeschwächter Form vielleicht mal anklang. Und hier beim dritten habe ich gemerkt, ich muss probieren, mich damit ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen.
Wie nähert man sich denn so einer Frage? Man hat ja wirklich im Nacken 2000 Jahre oder noch viel mehr Jahre Philosophiegeschichte, Theologiegeschichte. Wie nähert man sich dem?
Zunächst mal, es ist ja nicht so, dass man die Entscheidung trifft. Oder ich habe nicht gesagt, also heute mache ich mal Theodizee-Frage. Sondern es sind ja Spuren auch von verschiedenen Fragestellungen und Bearbeitungen, die man in dem Zusammenhang schon kennenlernen konnte, die sind ja in einem haften geblieben. In den merkwürdigsten Momenten kommen die plötzlich wieder hervor oder ausgelöst durch Erfahrungen im Leben. Bei diesem Roman war es so, dass es zum einen ein Teil des Stoffes, mit dem hatte ich schon vor mehreren Jahren gearbeitet. Das ist diese Episode, die von dem Kindermörder Marc Dutroux aus Belgien handelt. Da hatte ich schon vor einigen Jahren eine Parallele gesehen zu dem berühmten Kapitel aus den Brüdern Karamasow vom Großinquisitor, wo auch Ivan oder das Leid der Kinder als Grund für seine Ablehnung des Himmelreichs anführt. Jetzt war es so, dass ich verschiedene andere Fragen hier behandelt habe, Fragen von Gewalt und von Erinnerung, von Gemeinschaft und Individuum in diesem neuen Roman. Und dann plötzlich kam dann auch dieses alte Material wieder dazu und ich merkte, das passt eigentlich. Und ich habe jetzt hier einen Erzähler, der sowieso schon dabei ist, sich in das Allerallerschlimmste hineinfallen zu lassen und dem man das auch glaubt. So war meine Hoffnung, weil er Trinker ist. Und dann habe ich gesagt, schaue ich mal, was passiert, wenn der auch den Weg noch geht.
Der ältere Bruder ist Alkoholiker, ja, aber er ist auch ein hoffnungsloser Idealist. Oder wie würden Sie ihn beschreiben?
Ich würde ihn nicht hoffnungslos nennen. Er ist ein kämpfender Idealist, ein zugrunde gehender Idealist, der aber nie aufhört zu suchen nach Hinweisen, dass es berechtigt ist, weiter zu hoffen. Und das führt ihn auch dazu, dass er in so scheinbar profanen Nebensachen wie beispielsweise eine Fahrbahnmarkierung, dass er dahinter eine ganze Welt, die große Erzählung vom Menschen als soziales Wesen, das daran arbeitet, aufeinander Acht zu geben, das entdeckt er in den Linien und sagt, hier kann man das sehen, wenn man genau hinschaut, gibt es so viel in den banalsten, scheinbar langweiligsten Dingen um uns herum und die zeigen, dass Menschen im Grunde aufeinander Acht geben.
Man hört ja nie auf zu hoffen, sagte mein Bruder dann, morgen ein wenig mehr zu verstehen. Das ist auch Teil seiner Hoffnung von dem, was passiert, wenn man sich ansieht, was gestern war. Zitat Ende. Ja, das ist aber auch ein Satz, der aussagt, Auschwitz dürfte sich nie wiederholen. Dann müssten wir auch aus der Vergangenheit lernen können, oder?
Die Hoffnung hat der Erzähler und die habe ich selbst auch. Und auch wenn man immer wieder auf Menschen stößt und Äußerungen hört, die den gegenteiligen Eindruck erwecken. Im Großen und Ganzen scheint es durchaus Fortschritt zu geben und auch Lernfähigkeit.
Sie haben das eben erläutert. Man kann eine Hoffnung auch daraus beziehen, wenn man sich anschaut, wie sehr die Menschen aufeinander Acht geben. Also man kann auch eine Hoffnung aus dem rein Humanistischen beziehen. Da spielt jetzt die göttliche Ordnung dann gar keine Rolle. Aber um göttliche Ordnung geht es auch in Ihrem Buch. Er spricht ja auch von Jesus Christus und sein größter und einziger Fehler sei, dass er das Wort Ich in seinen Gebeten und Verheißungen gebrauche. Das müssen wir jetzt alles so ein bisschen einzeln aufdröseln. Ja. Also fangen wir mal bei Jesus Christus an. Warum ist es denn sein größter und einziger Fehler gewesen, dass er das Wort Ich in seinen Gebeten und Verheißungen gebraucht hat?
Das ist jetzt hier natürlich die provokante These des älteren Bruders. Und das ist auch ein bisschen das Prinzip, dass Behauptungen erstmal hingestellt werden in einer Kneipe im Suff. Dann kann man die sich genauer angucken. Das machen wir ja jetzt auch. Mein Eindruck ist, dass für den älteren Bruder der Hauptgrund, warum er ab und an am Menschen zweifelt und immer wieder den Glauben verliert, auch an den Menschen, ist der radikale Individualismus. Er hat einen sozialen Charakter, er möchte gerne zusammen sein mit anderen Menschen, scheitert dabei aber auch wegen seiner eigenen Egoismen und seinem narzisstisch geprägten, krankhaften Suchtverhalten. Er ist aber gleichzeitig auch religiös, er hat einen religiösen Hintergrund, ist christlich aufgewachsen. Er schiebt das so ein bisschen auch auf Jesus eigentlich. Die große Bedeutung, die Freiheit des Individuums in der gegenwärtigen Gesellschaft hat und die für ihn eine der Hauptgefahren ist im Moment. Es gibt ja anderswo die Stelle, wo er sagt, es kann auch nicht so einfach sein, dass zu viel Gemeinschaft zu Hitler führt und zu viel Individualismus zu Marc Dutroux. Also das sind in seiner stark vereinfachten, radikalen Logik die beiden Pole, zwischen denen wir als Gesellschaft versuchen müssen, eine stabile Mitte zu finden. Dass er da Jesus Christus als Ausgangspunkt nimmt, das hat keine tieferen theologischen Gründe. Das ist für ihn, glaube ich, ein persönliches Motiv, weil er mal früher sehr religiös war und das nicht mehr ist.
Aber Jesus hat das Wort Ich gesagt und damit begründet er, dass der Egoismus vielleicht auch dazu führt, ihn in die Sucht geführt hat, aber auch mit der Freiheit zu tun hat, dass wir zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch nicht nur entscheiden können, sondern entscheiden müssen. Das heißt, er wäre lieber einen sicheren Weg geführt worden, der ihn nicht dazu gebracht hätte, so frei zu sein, Alkoholiker zu werden.
Das ist die Illusion, in die er auch manchmal kommt. Und er ist sich dessen auch bewusst, dass das so einfach nicht funktioniert. Aber es gibt diese Momente, wo er an seiner Freiheit leidet, obwohl er weiß, dass er sie braucht, um ein Mensch zu sein.
Es war überhaupt nicht schlimm, dass es schwer fiel, diese Ordnung da vor ihm, die sich immer auch in ihrem Überschrittenwerden manifestiert, göttlich zu nennen. Mit einem Mal schien ihm auch das Wort menschlich, unendlich erhabener, unschuldiger, kindlicher. Da taucht das auf, dass er auch nicht sich davor scheut, das Göttliche zu nennen. Und danach kommt diese Schlüsselszene, dass der Bruder einen Mann sieht und ein Kind an einem Recycling-Container und der Mann hat das Kind an der Hand und wirft mit der anderen Hand die Flaschen in den Container. Erklären Sie mir das.
Das ist ein starkes Bild, wie ich finde, wo aus Sicht des älteren Bruders verschiedene Aspekte gelungenen Lebens zum Ausdruck kommen. Also da ist zum einen eine Gemeinschaft zu sehen, in dem Fall zwischen einem Kind und einem Erwachsenen, einem Elternteil. Dann ist aber auch ein Eingebettetsein in eine größere menschliche Struktur, eine Gesellschaft, die verantwortlich handelt. Die bringen ihren Müll weg. Das ist nicht ganz so trivial, wie das manchmal klingt. Und das sind diese beiden Aspekte, die ihn darin berühren. Und dann kommt aber auch noch dazu, dass er als Betrachter, der ältere Bruder, es schafft, daraus Trost zu ziehen. Also, dass es ihm gelingt, darin etwas Schönes zu sehen. Das wäre die dritte Ebene. Und wenn man die hat, die persönliche Eingebundenheit, also das ausgewogene Verhältnis zwischen Familie und Ich und dann aber auch zwischen Ich und Gesellschaft und dann noch die reflexive Fähigkeit schafft, auch in banalen, langweiligen Tätigkeiten etwas Gutes oder einen Sinn zu sehen, dann kann das Glück sein.
Glück, darum geht es natürlich auch in Ihrem Buch, auch Trost, auch ein wichtiger Aspekt. Wie ist das mit dem Glück? Das Glück, ein Kind zu haben, das Glück, ein Kind großzuziehen, das ist das private Glück. Aber das darf nicht nur aufs Private beschränkt bleiben, oder? Das ist dann auch ein unvollständiges Glück, oder?
Das würde ich meinen. In dem Roman geht es nicht wirklich darüber hinaus. Da bleibt das Kind des älteren Bruders, das ja auch mal erwähnt wird. Er ist ja dann kurz davor, mit einer Prostituierten eine Beziehung einzugehen, die schwanger ist und er weiß gar nicht von wem, das ist ihm auch egal. Aber da ist das Kind nur so als Fernziel und nachher, als dann der Ich-Erzähler davon berichtet, dass er mittlerweile Vater ist. Da wird auch nicht weiter darauf eingegangen, wie man sich jetzt als Familie bewegen sollte am besten. Ich persönlich bin der Meinung, wenn es zu fest aufs Private zurückgezogen gelebt wird, dann ist es ja auch nur eine erweiterte Form von Individualismus und totalem Egoismus. Insofern denke ich, dass man auch hier ein Gleichgewicht braucht zwischen dem Ich und der Gemeinschaft.
Glück ist ein Thema, Trost, haben Sie auch gerade angesprochen, ist ein Thema. Und im Hintergrund tauchen dann doch die alten Religionen wieder auf. Der Ich-Erzähler sagt auch, dass ihn ein Gebet gegen die Angst trösten könne. Das lautet: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das ist ein Bibelzitat aus dem Hochgebet der Heiligen Messe. Warum bedeutet das dem Ich-Erzähler so viel?
Das hat er sich angewöhnt, um seine Überheblichkeit zu bekämpfen. Für eine Weile hat er gedacht, er braucht keine anderen Menschen und hat dann bald gemerkt, dass das so nicht funktioniert. Und mit diesen Worten konnte er sich dann wieder auf den Boden der Tatsachen runterholen. Allerdings musste er das dann auch immer wieder sein lassen, weil es dann zu viel wurde. Und man darf sich eben auch nicht zu fest runterziehen lassen. Und ich glaube, die Bewegung der Erzählerfiguren und die Geschichte als Ganze handelt davon, ein Maß zu finden, ein vernünftiges Maß zwischen Extremen.
Also zum Beispiel zwischen dem Extrem, wie Sie ja auch schon sagten, das eigene Ich, der Egoismus, der Individualismus und das, was die Gemeinschaft betrifft, das, was uns allen betrifft. Und beides ist möglich, in elende, böse Richtungen zu gehen, aber das Maß zwischen beiden, das kann auch der ideale Rhythmus für ein glückliches Leben sein.
Genau.
Die alten christlichen Religionen, die sind in ihrem Buch dann doch eher nur noch eine verdunstende Ahnung, die aus der fernen Vergangenheit tröstet. Ich zitiere mal Gedanken des älteren Bruders auf der Beerdigung seiner Mutter. In der Kirche habe ihn die seit seiner Kindheit vertraute rätselhafte Feierlichkeit beruhigt. Das Gold und die Ornamente, Christuskind, Gottesmutter, Tabernakel, die alten Worte und Bewegungen. Und man könne, wenn man sie seit seiner Kindheit kenne, ganz problemlos mit einstimmen in diesen Chor der Hoffnung auf Wiederkehr. Die beste Antwort auf Vergänglichkeit sei Wiederholung, ein ernstes, wohlplatziertes Amen und noch eins, Zitat Ende. Besser kann man die tröstende Wirkung, die auch ein Rosenkranzgebet hat, nicht erläutern, oder?
Das freut mich, dass Sie das sagen. Ich habe ganz lange keinen Rosenkranz mehr gebetet, muss ich zugeben. Ich sage ganz ehrlich, ich bin nicht mehr uneingeschränkt überzeugt von dem katholischen Glauben, mit dem ich aufgezogen wurde. Aber ich ziehe immer noch genau diesen Trost, den ich da beschreibe, aus den Ritualen. Ich halte es trotzdem genau deswegen auch immer noch für etwas Wichtiges und Schönes, weil das ja Gemeinschaft ist und weil auf diese Art und Weise heute immer noch Gemeinschaft hergestellt werden kann. Und man kann natürlich darüber streiten, wie sehr man die Erzählung, auf die sich das bezieht, wie sehr die bei allen, die hier Gemeinschaft suchen, deckungsgleich sein muss. Ich bin da ein bisschen offener.
Wenn Sie sagen, dass die Rituale Sie trösten können, das ist der Kern des Katholischseins, die gemeinsame Eucharistiefeier. Und wenn das bei Ihnen funktioniert, dann sind Sie uneingeschränkt katholisch.
Da würde ich widersprechen. Beziehungsweise vielleicht emotional, aber man muss dann auch wiederum unterscheiden, denke ich, zwischen den Ritualen und der politischen Dimension und der Institution.
Der Glaube ist der katholische Glaube, aber die katholische Institution und Religion ist ja was ganz anderes. Wir reden ja nicht über Kirchenpolitik und über die kirchenpolitischen Konflikte, die sich gerade in der aktuellen Zeit abzeichnen. Beim Katholischsein geht es doch um ganz was anderes. Da geht es um die Eucharistie. Da geht es darum, dass Sie daran glauben, dass eine Oblate und ein bisschen Rotwein sich in Fleisch und Blut Christi verwandeln. Das ist Katholischsein. Also sind Sie katholisch?
Nein, das glaube ich nicht, dass die sich in Fleisch und Blut Christi verwandeln. Ich glaube, dass sie eine Gemeinschaft herstellen unter Menschen, die guter Absicht und guten Willens sind oftmals. Das ist unendlich wertvoll und das genügt mir auch schon.
Und warum glauben Sie das nicht?
Ich bin da in meinem Sprachgebrauch zu sehr beeinflusst von naturwissenschaftlichem Denken. Ich kann Leib und Blut Christi nicht so sehr im übertragenen Sinne aussprechen, dass ich sagen würde, diese Oblate ist der Leib Christi.
Aber Sie sind Schriftsteller und Autor und Sie machen nichts anderes, als durch Sprache Wirklichkeit zu verwandeln. Und dann glauben Sie nicht, dass das möglich ist?
Ich glaube durchaus, dass das möglich ist. Ich sage nur, dass es bei mir nicht funktioniert. Diese eine Verwandlung. Viele andere funktionieren, ja.
Da könnten wir sicher jetzt noch drüber reden. Sehr spannend, aber es ist ja doch so, wie Sie sagten, dass es emotional etwas bei Ihnen auslöst, wenn Sie zum Beispiel einen Gottesdienst besuchen. Jetzt haben wir so viel geredet. Mögen Sie uns vielleicht ein paar Zeilen aus Ihrem Buch vorlesen,
damit wir
auch einen Eindruck bekommen.
Der wahre Tumor ist der Zynismus, der die Fähigkeit frisst, einen kühlen Schluck sauberes Wasser aus der Leitung morgens um 3 in einem ehemaligen Malaria-Gebiet für eine Errungenschaft zu halten. Wir sind erstarrt in einer Pose der Kritik, also alle, die bis 3 denken können und schon mal ein Geschichtsbuch in der Hand hatten oder eine Nachrichtensendung gesehen haben, wir sind leere Denkmäler geworden, stumm mahnende Erinnerungen an Zeiten, die es nie gab und die niemals kommen werden. Ich glaube, sagte er, wir leben in der Fiktion, dass wir die Welt sofort retten könnten, wenn wir alleine wären, mit uns selbst, unserer Familie, unseren Freunden oder unserer Rasse. Das Problem sind immer irgendwelche anderen, denken wir. Aber das ist der älteste, dümmste Scheißdreck, der jemals gedacht worden ist. Und oft genug leider auch gemacht.
Das ist auch sowas wie ein Bekenntnis. Das ist etwas, was auch aus Ihrem Herzen spricht?
Ja, das ist eine der wichtigsten Stellen für mich in diesem Buch.
Wir haben schon über das Kind und dem Glascontainer, das Kind an der Hand gesprochen. Das ist ja eine Szene, die taucht am Ende zweimal auf. Einmal steht da ein Mann mit einem Kind an der Hand und mit der anderen Hand wirft er Glas in einen Altglascontainer. Dieses Bild, das sieht der Bruder, der ältere Bruder, der inzwischen verstorben ist. Und dann ist es ganz am Ende der jüngere Bruder, der ganz real diese Szene erlebt. Er steht wieder am Altglascontainer. Ist das eine Vision? Ist das Realität? Was ist das, dass Sie das zweimal auftauchen lassen?
Das ist der Versuch, eine Art persönliche Nähe herzustellen zwischen den beiden Bruderfiguren, die kein einfaches Verhältnis hatten. Es gab immer diese Ambivalenz zwischen Pflichtgefühl und Ablehnung, die der Jüngere gespürt hat. Und wenn er sich dann dem betrunkenen Tiraden wieder hingeben musste. Bei diesem Schlussbild, von dem der Ältere dem Jüngeren ja zunächst erzählt, dass er in diesem Bild einen der seltenen Momente des Trostes gefunden hat, und später erlebt der Jüngere das. Damit soll gesagt werden, dass der Jüngere den Älteren immer noch in sich trägt und dass er die Tatsache, dass er noch da ist, dass er am Leben ist, probiert zu schätzen und das Schöne zu sehen, auch in den kleinen Dingen.
Dieses Motiv taucht auch gleich zu Anfang auf. Also dass es diese absolute Vergänglichkeit in der Form erstmal gar nicht gibt, weil die anderen leben ja weiter. Die haben so viele Spuren hinterlassen in der Welt, dass sie noch da sind, für uns noch da sind, auch wenn sie gestorben sind. Sie haben zu Anfang gesagt, ja, Sie haben sich dieser Theodizee-Frage genähert und haben gedacht, als Schriftsteller, wenn ich nicht darüber schreibe, was mich beschäftigt und die beschäftigt mich, ja, dann muss ich das Schreiben ja gar nicht richtig ernst nehmen. Ich muss ja über das schreiben, was mich beschäftigt. Wie gehen Sie da heran? Haben Sie, wenn Sie den Roman beginnen, schon die Antwort im Kopf oder ist so ein Schreibprozess auch eine Suche, um sich dieser Frage zu nähern?
Der ist auf jeden Fall eine Suche. Ich würde das nicht Antworten nennen, was zu dem ich dann komme im Verlauf der Arbeit. Ich komme zu Bildern oder zu nochmal anders gestellten Fragen. Ich muss sagen, dieses Bild an dem Container, das hatte ich relativ bald im Kopf. Das hatte auch für mich bei der Arbeit eine gewisse Trostwirkung, weil es ging schon auch darum, wie man einen Alltag in einer mittelgroßen Stadt in Mitteleuropa, in dem ganz normale, langweilige Dinge geschehen und getan werden müssen, wie man den zusammenbringt mit den hohen Erwartungen und Träumen und Visionen, die man zum einen an die Menschheit als Ganzes und dann aber auch an sich gerne haben möchte. Deswegen hat sich dieses Bild mir recht früh aufgedrängt.
Und dann machen Sie genau das, was in der katholischen Kirche, in der Eucharistie vorkommt. Sie betreiben eine Wandlung. Aus der Vision des Bruders wird ein reales Ereignis. Also das ist das, was in der Eucharistie, Thomas Meinecke hat das mal zeichentheoretische Wollust genannt. Das, was Sie ganz praktisch in Ihrem Buch, wenn man das poetologisch aufdröseln wollte, betreiben.
Ja, das bin ich vielleicht doch irgendwie katholischer, als ich dachte.
Jetzt habe ich Sie. Vielen Dank für das Interview und für Ihren Roman »Die Überwindung der Schwerkraft«. Ein Buch, das sich nicht scheut, die großen Fragen nach dem Sinn des Lebens zu stellen, mit einer Leichtigkeit, dass einem die Wucht dieser großen Fragen gar nicht auffällt, sondern man Heinz Helle gern auf seinen Gedankenwegen folgt. Gedanken auch über die Würde des Trotzdem. Die Überwindung der Schwerkraft, das Buch von Heinz Helle, ist im Surkamp Verlag erschienen. Das Buch hat 200 Seiten, kostet 20 Euro. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.